Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Verzerrte Bässe und dazu tausende tanzende Leute mitten auf einem Feld bei einem illegalen Rave in der britischen Pampa. Das war 1988, der Sommer, als Acid House und die Rave-Szene in England und Europa richtig groß geworden ist. Und manche prophezeien jetzt gerade wieder einen besonderen Clubsommer in Großbritannien, wieder vor allem mit illegalen Raves, von denen es gerade immer mehr gibt in Großbritannien, trotz der Corona-Gefahr. Kulturjournalist Robert Rothefer ist in London, beobachtet diese neue Partykultur, die in den britischen Medien auch gar nicht nur Partykultur genannt wird, sondern gleich Rave, weil da ziemlich viele Leute zusammenkommen.
Ja, das stimmt. Also der Drang zur Corona-Party, die ja irgendwie überall grassiert, der hat hierzulande Rave-Dimensionen angenommen. Also Tausende sind da mittlerweile unterwegs. Früher, so hat es das ja auch gegeben, wie Sie schon angesprochen haben, vorhin rund um die Stadtumfahrung von London, zum Beispiel die M25, diese legendären Raves. Und so ähnlich findet das jetzt auch statt, nur natürlich unter Zuhilfenahme neuer Technologie bei der Organisation. Und in Daisy Nook in der Nähe von Manchester soll also, hat der größte von diesen Corona-Raves, wenn man so sagen will, stattgefunden vor ein paar Wochen, vor zwei Wochen. Ungefähr 4.000 sollen da dort gewesen sein. Ich weiß nicht, wer sie gezählt hat, aber auch an ähnlichen Schauplätzen wie zum Beispiel Liverpool, Bristol, haben in den ländlichen Gegenden rund um diese Städte solche Raves stattgefunden, auf Feldern halt, wo die Polizei nicht gleich hinfindet. Also das ist so wie damals auch.
Und wahrscheinlich sind das Raves und Partys, wo die Leute nicht unbedingt mit Maske und mit 2 Meter Abstand feiern, oder?
Ja, ganz sicher nicht. Also das ist praktisch wohl kaum möglich, aber es widerspricht ja auch irgendwie dem Geist der Veranstaltung, wo, wollen wir ehrlich sein, Drogenkonsum genauso mit dazugehört wie die Musik. Und beides dient ja dem Zweck der Enthemmung. Und Enthemmung ist ja genau das Gegenteil davon, was soziale Distanz voraussetzt. Und es ist ja auch nicht ganz unverständlich, muss man sagen, weil junge Leute, die selbst jetzt gesundheitlich am wenigsten vom Virus betroffen sind, monatelang denselben Lockdown-Regeln unterworfen waren wie die Risikogruppen, wie die älteren Leute. Und außerdem wurden ja noch sämtliche Festivals, wo diese Leute sonst hingehen würden, abgesagt. Also kann man das schon nachvollziehen. Das Problem ist natürlich, wie Sie schon vorhin in der Einmoderation angesprochen haben, dass diese Leute zwar vielleicht nicht selbst unter diesem Virus leiden, aber sehr wohl es verbreiten können, wenn sie sich unter älteren Menschen aufhalten. Also daher sind auch diese Corona-Raves sehr stark unter Kritik geraten, öffentlich jetzt, weil auch Berge von Müll hinterlassen werden, die dann andere wegräumen müssen. Also man hat da im Fernsehen mehrere von Lachgaskapseln herumliegen gesehen, natürlich auch Flaschen und anderen Müll und leider auch so Dinge wie so Fäkalien und so, weil natürlich niemand weiß, wo er hingehen soll, um sich zu erleichtern. Und wie der Guardian in einem Artikel berichtet hat, wurden außerdem einige dieser Partys von kriminellen Kreisen veranstaltet, die Teilnahmegebühren von 10 Pfund pro Kopf und Nase verrechnet haben.
Das wäre dann tatsächlich ein Unterschied, oder? Wenn wir schon öfter diesen Vergleich zu Ende der 80er Acid House Szene, damals ging es nicht so wirklich ums Geld verdienen, ne?
Ja, das stimmt. Also das war eher unzynisch. Da ging es um die Liebe und das Abwerfen von gegenseitigen Vorurteilen und also Hedonismus als befreites Gegenmodell zum restriktiven gesellschaftlichen Klima der Ära Margaret Thatcher. Und also jetzt, um sich wieder darauf aufs Körperliche zu beziehen, also die Tatsache, dass zum Beispiel die Umarmung in der Corona-Krise eine tödliche Geste sein kann, aber auch dieser Unterweltaspekt, das ist beides Teil der Kritik auch seitens der Original-Raver-Generation. Also den Guardian-Artikel, den ich vorhin erwähnt habe, da wird unter anderem auch Alan Schulman, der Autor von The Second Summer of Love, zitiert, der halt da gar keine Verwandtschaft sieht, weil der halt meint, dass das widerspricht dem Grundgeist dessen, was man damals gemacht hat. Und man muss auch sagen, dass es auch Nachrichten gibt von Messerstechereien bei diesen Corona-Raves und auch eine Vergewaltigung wurde gemeldet. Einen Drogentoten hat es auch schon gegeben. Aber ich muss der Balance jetzt zuliebe schon auch sagen, es gibt schon auch Verständnis unter der Generation, die damals selbst raven ging. Ich habe jetzt zum Beispiel neulich mit Stephen Morris, dem 62-jährigen mittlerweile Schlagzeuger von New Order telefoniert, der damals in den 80ern natürlich einer der wesentlichen Mitbegründer der britischen Dance Culture gewesen ist. Und der hatte zu den illegalen Raves Folgendes zu sagen.
Just to take the thing that associated with New Order is gloriously doomed. We're completely fucked, so let's dance.
Was immer schon mit New Order assoziiert war, ist der Glamour des drohenden Unheils. Wir sind dem Untergang geweiht, also lass uns eine Party machen. Es ist eine Art von Rebellion. Es ist nicht vernünftig, aber manchmal muss man ein bisschen verrückt sein. Manchmal ist das der einzige Weg nach vorne.
Also da gibt es auch Verständnis, aber tatsächlich auch eine ziemlich dunkle Seite, wie Sie das erzählen. Ist es so eine Art irgendwie alles ist egal, Hedonismus?
Ja, das könnte man, glaube ich, sagen. Wobei heutzutage sich natürlich auch ein gewisser politischer Aspekt dazu gesellt. Also ich habe vorhin über die Raves in den Feldern geredet, aber es gab auch Berichte von urbanen, spontanen Raves, die zum Beispiel mitten in London abgehalten wurden. Und wenn man sich da jetzt zum Beispiel die Schauplätze ansieht, die haben kulturgeschichtlich eindeutig was zu sagen. Also es gab zum Beispiel einen Rave in West London, in Notting Hill, also dieser doch sehr gentrifizierten Nachbarschaft, wo aber die karibische Diaspora in den 50ern bis 70ern dominant war und wo auch bis heute jährlich der Notting Hill Carnival stattfindet. Aber dann gab es auch einen Rave in Brixton, in Südland, in London und in Tottenham im Norden der Stadt, also auch Gegenden, wo es eine starke karibische Community gibt und alles auch Gegenden, wo eben in der Vergangenheit Unruhen, also sogenannte Riots stattgefunden haben. Und auch diesmal wurde also von Seiten der Metropolitan Police in der Bekämpfung dieser illegalen Raves die Riot Police eingesetzt. Und es ist doch zu Straßenkämpfen gekommen, wo auch einige verletzt wurden, auch Polizisten verletzt wurden. Das heißt, hier verschwimmt also die Idee des illegalen Rave mit der einer unangemeldeten Demo, auch so wie die Polizei darauf reagiert. Und ganz sicher ist auch ein Einfluss der Black Lives Matter Bewegung spürbar.
Das heißt also, die Polizei reagiert unterschiedlich, je nachdem, wer feiert und wo unangemeldet gefeiert wird.
Absolut, ganz genau. Und da können wir uns auch den Vergleich überhaupt nicht ersparen mit dem letzten Woche, wo nämlich in Großbritannien der sogenannte Super Saturday stattgefunden hat. Also unter großem Getöse wurden die britischen Pubs wieder aufgesperrt. Es war großmedial angekündigt, so als wäre das Recht auf ein Pint Bier, also der Alkohol, ein ganz essentielles britisches Grundrecht. Und da hat man dann gesehen, wie die Menschenmassen zum Beispiel auf den Straßen von Soho im Zentrum von London sich ganz legal mit Bier volllaufen haben lassen. Und daneben sah man auch irgendwie Polizisten, die das aus der Entfernung oder sogar von einer Aussichtsplattform aus mit angesehen haben. Das heißt, manche Formen der Enthemmung sind nach wie vor erlaubt und andere nicht. Und die Distanzregeln der Corona-Ära und wie die jetzt festgelegt werden, die sind schon sehr interessant und da kann man schon sehen, dass die kulturelle Prägung sehr stark ist und dass da ganz sicher nicht unbedingt Logik dahinter steckt.
Außerdem hören Sie heute neu im Kompressor-Podcast ein Gespräch mit dem Operndirektor des Theaters in Chemnitz. Da war bis eben noch eine Hair-Musical-Inszenierung geplant, aus der alle schwarzen Rollen gestrichen worden sind. Ein rein weißer Cast in einem eigentlich ja rassismuskritischen Musical. Der Operndirektor hat mit einem langen Statement den Fehler eingesehen, hat auch zugegeben, dass er sich zwar immer als sehr geschult empfunden hat in Sachen Diversity, aber tatsächlich noch viel zu lernen hat. Wie es denn überhaupt dazu gekommen ist, zu dieser Inszenierungsidee, hören Sie ganz neu im Kompressor-Podcast.